Ey, warte, du hast doch wohl nicht mehr alle Speichen am Rad, oder was?
Doch, alle. Hier ist Speichenalarm, der Podcast von Alexander Diek. 300 Kilometer Radmarathon an einem Tag, das klingt verrückt. Ist es auch, aber ich muss das wiederbringen als Wiederholungstäter. Zweimal habe ich die Mecklenburger Seenrunde jetzt schon gewuppt. Ja, jetzt wird für die dritte trainiert. Ein irres Sattelfest mit tausenden anderen will ich doch nicht verpassen. Durch einen nervigen Ischias etwas zurückgeworfen, habe ich ein bisschen was aufzuholen. Aber das klappt schon. Als König der kleinen Alltagsetappen und Motivationsmonster möchte ich euch anstecken, auch vom Couchsitzer zum Genussbiker zu werden. Hier mit all den spannenden Leuten, die meine Touren kreuzen, kommt mit und seht die Welt mit den Augen eines Radlers.
Ja, und heute bin ich beim echten Jäger und Sammler, nämlich einen Medaillen-, Pokale- und Titeljäger und Sammler, einen der erfolgreichsten in der Welt mit einem Namen, der Radsportherzen höher schlagen lässt, der mehrfache Weltmeister, Europameister und Olympiamedaillengewinner Maximilian Levy. Hi Max, schön, dass du mich hier bei dir empfängst.
Ja, hallo. Cool, dass wir uns treffen.
Es ist total interessant, denn wir hatten schon Abenteuer-Biker, Weltumrunder, Gravel-Biker, Tour de France-Legenden und Yoga-Experten im Speichenalarm, aber noch nie einen Bahnradsportler, der Runde um Runde in sagenhaftem Tempo durch die Halle pest und dann nach der aktiven Zeit auch noch Nachwuchs-Bundestrainer ist. Darüber sprechen wir gleich, aber vorher gibt es eine kleine Vorstellungsrunde von Maximilian Levy. Max, meine Freunde auf den Rädern hinter mir nennen mich ehrfurchtsvoll auch
Maschine.
Am Ende des Jahres stehen auf meinem Tacho so viel Kilometer.
Wenig, 6000 ungefähr und 1000 zu Fuß beim Joggen.
So oft putze ich die Kette? Ach nee, bei der Bahn in der Halle brauchst du eigentlich gar nicht, oder?
Gut, jetzt mache ich das nicht mehr so oft auf der Bahn, aber die Kette putze ich schon immer, wenn sie quietscht. Also schon 3-4 Mal im Jahr.
Auf diesem Fahrrad bin ich meistens unterwegs.
Ja, meistens schon auf dem Rennrad. Doch, also die größte Zeit und die schönste Zeit zur Eisdiele mit dem Rennrad.
Bei diesem Wetter nehme ich lieber die Bahn?
Nee, ich fahre am liebsten draußen. Natürlich bei schönem Wetter lieber, aber mich stört doch nicht, wenn es mal ein bisschen dreckig und kalt ist. Da habe ich keine Probleme.
Bist du ein auf dem Rad entgegenkommender Radler? Grüßer, Zunicker, Anlächler oder Ignorierer?
Nee, schon grüßen. Und mich regt das mega auf, wenn andere Leute nicht zurückgrüßen. Das finde ich ganz schlimm.
Man fühlt sich dann irgendwie so ganz doof, oder? Wenn man so grüßt und die gucken dann so weg, ja.
Ja, ich finde es so unnötig, wenn die wüssten, wen sie da gerade verpasst haben, dann das nächste Mal wollen die manchen ein Autogramm und an dem Tag wollen sie dich nicht erkennen. Oder, also sie erkennen einen natürlich nicht, aber ich finde, das gehört immer dazu, ist so ein Radlergruß. Das passiert mir beim Motorradfahren nie, da grüßt jeder Motorradfahrer zurück. Also das war früher bei auf dem Fahrrad allerdings auch so.
So, damit haben wir jetzt alle ein Bild vor Augen von dir und können jetzt beschreiben, wo wir sind. Ich treffe dich in deiner Heimatstadt Cottbus, in deinem sportlichen Wohnzimmer. Wir haben uns nämlich im Sportzentrum verabredet und das war für mich schon mal total beeindruckend, herzukommen. Haus der Athleten gibt es, dann die Olympiastützpunkt, dann die Radrennbahn. Und man kommt auf dieses Gelände und man atmet Sporthistorie, man atmet Zukunft. Und das Geilste war, als du mich empfangen hast, hast du mir gezeigt, Haus der Athleten, da habe ich vor 20 Jahren als Kleiner gewohnt. Was bedeutet dieser Ort für dich?
Ja, hier bin ich groß geworden. Ja, ich meine, ich komme aus der Weltstadt Berlin, aber meine Heimat ist Cottbus geworden. Und ich bin sogar vor 24 Jahren schon im Sommer 2000 mit 13 Jahren hierher gegangen aufs Internat. Und habe eigentlich fortan von diesem Internatszimmer auf die Radrennbahn gucken dürfen und bin im Prinzip ja hier groß geworden und bin heute noch hier. Und klar, man kennt jeden Stein und jeden Menschen, den es hier an diesem Stützpunkt gibt, der hier irgendwo arbeitet. Und das ist natürlich schon immer auch schön und so fühlt man sich auch heimatlich, sage ich mal.
Und es war total witzig, als wir da vor dem Haus der Athleten standen, haben junge Sportler rausgeguckt, so wie du damals vor 24 Jahren. Also kann man sagen, du bist so authentisch wie nur irgendwas, oder? Also wer kann dir denn noch was erzählen? Also du kannst ja dann den Jungen erzählen, ja, ich habe da genauso rausgeguckt wie ihr und hatte meine Träume und ich habe es geschafft, weil...
Ich erwische mich tatsächlich selber manchmal, dass ich erzähle von früher, so wie die Alten uns erzählt haben, früher war das so und so. Tatsächlich ist es natürlich sicherlich auch ein Vorteil in meiner Arbeit mit Nachwuchssportlern, dass so ziemlich alle Situationen, die die Sportlerinnen und Sportler erleben, die habe ich selber schon erleben dürfen oder auch müssen, wenn es mal nicht so gut lief. Und das schafft natürlich einen Erfahrungswert, der, glaube ich, einmalig ist. Und dadurch kann ich halt eben auch an der Stelle helfen, die vielleicht manch anderer gar nicht sieht.
Wir sind nicht in Berlin, Hamburg oder Köln. Wir sind in Cottbus, eine Radsport-Hochburg. Wie gut steht Brandenburg da im nationalen Ranking der Trainingszentren?
Ja, sehr gut. Also wir haben die Radrennbahn in Cottbus, die offen und ist und aus Beton, die man also im Sommer recht viel nutzen kann. Und wir haben auch um die Ecke in Frankfurt-Oder eine Radrennbahn, die geschlossen ist, aus Holz und dem internationalen Standard entspricht. Und zwei Radrennbahnen von der Qualität, glaube ich, gibt es in keinem anderen Bundesland. Und vor allem sind die einfach auch nutzbar. Natürlich gibt es in Berlin auch eine sehr schöne Bahn, aber die wird ja selten fürs Radfahren genutzt, sondern mehr für Konzerte und so weiter. Und insofern hat man hier in Brandenburg schon wirklich herausragende Bedingungen.
Wir müssen vielleicht mal erklären, Bahnradsport. Was gibt's da so für Disziplinen, Strecken, Wertungen? Also nur ein ganz, ganz kurzer Einführungskurs im Bahnradsport.
Also entscheidend ist erstmal, das Bahnrad hat keine Bremsen und keinen Rücktritt. Also das ist wahrscheinlich der wesentliche Knackpunkt. Es gibt Disziplinen, die gehen von Sprint über Keirin, über Mannschaftsdisziplinen bis zu einem Punktefahren oder einem Madison. Was, glaube ich, das Madison im Olympischen Rennen ist, 50 Kilometer lang. Das ist schon auch ein ganzes Stück. Das sind 200 Runden. Ich komme jetzt aus der Sprint-Kategorie, also Kurzzeitdisziplinen bis maximal 1000 Meter. Also sprich bis eine Minute ungefähr.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Sprinter heißt Oberschenkel. Und Max hat ordentlich, was war es zu deiner Spitzenzeit, der Umfang?
Ja, also ich habe mich mehr an Titeln und Medaillen gemessen als am Umfang. ich glaube irgendwas mit 68 Zentimetern oder so, aber ich habe das jetzt nicht regelmäßig verfolgt und da mir Gedanken über den Umfang gemacht, sondern vielmehr über das, was drin ist, weil am Ende, wie ein Bodybuilder, der schön aufgeblasen ist, aber kein Bums drin hat, das bringt halt auch nichts und es muss vor allem vorwärts gehen.
Und du hattest Bums drin, wenn man mal sieht, was du abgeräumt hast in deiner Zeit. Ganz kurz nochmal zu den Disziplinen. Da gibt's Steherrennen oder was ist denn das mit den Motorrädern, die da vorfahren? Was ist denn das?
Also es gibt noch ein Dörni-Rennen oder ein Steherrennen. Das ist allerdings nicht im olympischen Programm. Und dann gibt es noch das Keirin-Rennen. Das ist der japanische Kampfsprint, der ist olympisch, wo quasi so ein Dörni so eine Gruppe von 6 Rennfahrern auf ein Tempo von 55 ungefähr bringt und dann ausschert. Und dann heißt das so schön Kampfsprint, weil natürlich 6 Menschen so schnell wie es geht an das gleiche Ziel wollen.
Und ihr müsstet jetzt mal sehen, wie er lacht. Er könnte gleich wieder aufs Rad zum Kampfsprint. Ja. Was waren für dich so die schönsten Momente in deiner Karriere? Nimm uns doch mal mit im virtuellen Fotoalbum. Jetzt sagst du, ihr habt da ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja,
ja, da gibt's. Man wird ja immer gefragt nach diesem einen Moment, aber bei einer Laufbahn von 20 Jahren plus X, sage ich mal, im Nachwuchsbereich, Da ist es schwer, den einen Moment rauszupicken. Es gibt natürlich ein paar schöne Situationen, so wo man gelernt hat, okay, ich kann ja wirklich was bewegen. So in der Juniorenklasse bei der ersten Weltmeisterschaft, wo ich 2 Titel gewinnen konnte, das war cool. Aber es sind doch manchmal auch gar nicht die größten Titel, die es ausmachen, sondern ich habe zum Beispiel 2017 mir das dritte Mal Schlüsselbein gebrochen und war eigentlich dicht dran, den Maulschlüssel in die Ecke zu werfen. Und bin dann wiedergekommen und in Berlin dann, in dem Wohnzimmer, wo ich angefangen habe, Rad zu fahren, 20 Jahre vorher, als das 97 erbaut wurde, Europameister geworden vor heimischem Publikum, was jetzt vielleicht gar nicht der größte Titel ist, aber emotional einer der größten Siege über mich selbst. Und das sind so Momente, die bleiben. Natürlich auch die olympischen Medaillen, aber auch, klar, die Schmerzen, wenn es mal nicht geklappt hat oder auch, wenn man dann eben mal im Dreck gelegen hat und sich dann wieder rausgearbeitet hat, ja. Also man vergisst ja weniger oder man denkt ja weniger noch an die Siege und wie toll das war, sondern eigentlich an die langen Wege, die dahin geführt haben, gerade wenn man aus einer schwierigen Situation gekommen ist. Und das ist bei mir nicht anders. Auch wenn ich viele Titel dann gewinnen durfte, gibt es doch ein paar Sachen, die einfach aufgrund der Leistung, die man über sich selbst geschafft hat, einfach herausragen.
Bist du mit einem Lächeln vom Rad gestiegen oder ist dir der Abschied schwer gefallen nach dem Karriereende?
Sagen wir mal so, ich habe den letzten Tropfen Energie, der in mir gesteckt hat, auf der Bahn gelassen. Und das war mir auch bewusst in der Situation. Und dass ich die vierten Spiele mit dem Jahr verzögerten Tokio nochmal so gut abschließen konnte mit 2 Fünften und 1 Sechsten Platz, das war schon mega. Und von daher war das ein einfacher Abschied, weil ich auch nicht den super Druck empfunden habe, das ist jetzt mein letztes Rennen und ich muss jetzt nochmal irgendwas beweisen, sondern bewiesen hatte ich eigentlich schon mehr oder weniger alles, was ich mir selber vorgestellt hatte. Ich konnte als amtierender Europameister aufhören und ist jetzt auch nichts, was mich dahin zerrt, auch wenn ich beim Kairin lächeln muss. Und klar, da kommen viele schöne Erinnerungen zurück. Ich möchte mich heute nicht mehr mit 18, 19, 20-Jährigen ins Oval stürzen und mit 75 um die Kurven schmettern, weil einfach der Fokus in meinem Leben woanders hingerutscht ist.
Wie ist das, als du die Seiten gewechselt hast, vom Sportler zum Trainer? Wird man da so, wie man früher nie sein wollte, mit der Strenge? Und die Sportler sagen, oh nee, der meckert schon wieder. Oder hältst du es wie Jürgen Klopp, der so sinngemäß sagte, ich bin der Trainer, den ich früher immer selbst haben wollte. Was bist du für ein Typ?
Ja, tatsächlich eher Zweiteres. Natürlich hat man Momente, wo man denkt, ja, hier ist auch eine gewisse Strenge angebracht, die auch ich erfahren habe. Da sind auch viele positive Erfahrungswerte dabei. Ich hatte jetzt letztens mal eine Trainingsgruppe, die ich tatsächlich vom Training das erste Mal ausschließen musste, weil sie sich daneben benommen haben. Was erstmal so ein schwieriges Gefühl ist und so, man versucht dann ein angemessenes Maß zu finden. Und das wäre früher sicherlich wesentlich schneller gegangen, aber ich versuche der Trainer zu sein, den ich gerne gehabt hätte. Sagen wir es mal so.
Dein Statement an die Jugend. Ich möchte das Feuer wecken und möchte allen sagen, hey, wenn ihr da weitermacht und wenn ihr richtig hart durchzieht, dann könnt ihr es auch schaffen. Glauben dir die Nachwuchsfahrer dein Motto?
Ja, 100%. Also sie fühlen ja auch, dass ich das lebe und dass ich meine, nicht jeder kann Weltmeister und Olympiasieger werden. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber ich versuche jedem zu helfen, das Beste aus sich rauszuholen. Und ich finde immer, wenn ein Sportler, egal in welcher Etappe er gerade ist, aber an dem Punkt ist, dass er sagt, okay, ich habe wirklich alles rausgeholt aus dem, was ich konnte. Und ja, dann reicht das für den einen zum Sieg, für den anderen reicht es halt für den fünften Platz. Aber dann fühlt sich das irgendwie okay an. Es ist viel schlimmer, wenn man merkt, ich hätte eigentlich mehr Potenzial, konnte es aber nicht abrufen, weil verschiedene Rahmenbedingungen nicht gepasst haben.
Wenn du jetzt durchs Sportzentrum gehst, ich meine, du hast ja unglaublich viel Medaillen, Pokale aus der ganzen Welt mit hierher gebracht. Haben denn deine Nachwuchssportlerinnen nicht unheimlichen Respekt oder sagen die, alter Mann, du warst schnell, aber ich werde schneller sein?
Also ich wünsche mir tatsächlich Zweiteres. Wenn wir heutzutage noch zum Training auf der Bahn fahren würden, würde ich wahrscheinlich das immer noch lösen können. Also es gab natürlich schon die eine oder andere Wette. Alter Mann, schaffst du das noch? Und man hat sich dann doch erschrocken, was der alte Mann dann noch leisten kann. Trotzdem versuche ich das jetzt nicht darüber zu projizieren und zu sagen, hier, ich kann alles, ich weiß alles, weil ich habe das selber mal gemacht, sondern ich versuche das schon noch wirklich dann mit der entsprechenden Kompetenz zu untermauern. Und viele von den Sportlern, die ich heute betreue, die waren vielleicht noch gar nicht geboren, als ich schon Weltmeister war, sage ich jetzt mal. Insofern ist das für die gar nicht mehr unbedingt so greifbar, sondern mehr für die erste, zweite Generation, die ich so betreut habe, die mich selber haben noch fahren sehen und dann auch wussten, aha, guck mal, der fährt da bei Olympia und in 3 Monaten wird das unser Trainer. Manchmal ist es fast mit den Eltern krasser, weil die Eltern sind teilweise so alt wie ich jetzt. Und das sind dann die mit mir vielleicht sogar groß geworden sind. Und beim Sechstagerennen mir 10 Jahre lang zugejubelt haben, die sind aufgeregter als die Kinder. Die Kinder sagen, ja, das ist halt unser Trainer. Und die Eltern sagen, boah, das ist aber der und der, weil den haben wir da und da schon mal angefeuert. Ja, das ist schon auch cool und schadet bestimmt nicht für meine Person, ja.
2022 sagtest du mal, du hättest zu viel Gewicht. Du kriegst es nicht los. Kleines Update?
Ja, ich habe es jetzt wieder mal auf 86 Kilo runtergedrückt, aber da bleibe ich nach wie vor hängen. Also ich war bei meinem ersten Ironman 2019, als ich noch aktiv eigentlich war, war ich leichter. Also ich kriege den Oberschenkel nicht weg. Am Oberkörper wird es dann doch langsam weniger. Ich gehe, wie gesagt, hauptsächlich Rennen und Radfahren. In Kraftraum gehe ich gar nicht mehr. Aber der Traum von einem Marathon mit 80 Kilo oder weniger, der wird wohl noch lange warten. Also das sehe ich noch nicht, dass das so schnell geht. Ist auch nicht so schlimm. Ein bisschen athletische Figur ist sicherlich auch nicht ganz schlecht. Aber ich versuche natürlich vor allem fit zu bleiben. Ja.
Also ich kann sagen, jedes Kilo ist perfekt verteilt. Ihr könnt euch ja auch selbst mal ein Bild machen, ein Nacktbild, weil das ist wirklich zu sehen auf deiner Homepage, maximilian-levi.de. Nacktbild auf dem Rad sieht unglaublich ästhetisch aus. Ich wollte jetzt gar nicht Nacktbild sagen, weil das klingt so profan. Es ist pure sportliche Ästhetik auf einem Foto eingefangen. Wie kam das denn dazu?
Ja, also danke, dass du es so schön ausdrückst, weil ich finde, es geht vor allem um die Eleganz der Sache, um die Eleganz der Technik des Fahrrades, was da ja auch mit drauf ist. Und auch um.
Ach so, Fahrrad ist Auto, das habe ich gar nicht gesehen. Nein, natürlich.
Ja, und diese Ästhetik, das zusammenzubringen. Und ich wollte das schon immer mal machen, so ein Bild, wo man auch die Muskulatur sieht und die Dynamik, obwohl das ja ein Standbild ist in dem Sinne, die sowas erzeugen kann. Und das war schon immer für mich persönlich so ein Wunsch, so ein Bild mal zu machen. Und das war in meinem letzten Jahr, wo ich dann noch dachte, okay, wann, wenn ich jetzt, wann bist du noch mal so fit, dass man sich das auch ansehen kann. Und da wollte ich dann natürlich auch teilen. Und ich finde das nach wie vor toll. Bei mir hängt das zu Hause in meiner Wohnung in groß an der Plexiglaswand. Ja, ich finde es cool.
Es ist Kunst, kann man sagen. Es ist wirklich Kunst. Max, was macht eigentlich ein Bundestrainer? Also wenn wir mal deinen Tag durchgehen, fangen wir mal von vorne an. Du stehst wann auf?
Also erstmal macht ein Bundestrainer eins. Wenn es schlecht läuft, erklärt er, was er falsch gemacht hat. Wenn es gut läuft, erklärt er, was die anderen richtig gemacht haben. Das ist nichts anderes, als man das beim Fußball kennt, wenn alle anderen wissen, wie es besser geht. Ja, als Bundestrainer, das ist relativ unterschiedlich von den Intensitäten. Wenn jetzt so Lehrgänge sind, wir fliegen zum Beispiel nächste Woche nach Mallorca für 2 Wochen, da ist man so ein bisschen Mädchen für alles. Also wenn da jemand krank wird, hinfällt oder, also mal jetzt neben dem Training, das war das normale Trainieren, liegt auf der Hand, ja. Aber da kommt dann noch abends um 9 mal ein Anruf, ich habe mir eine Tasse heißen Tee über den Fuß gekippt, was soll ich denn jetzt machen? Es gibt auch noch andere sehr lustige Anekdoten, die man da so erlebt. Also man ist dann eigentlich rund um die Uhr wie so ein Erzieher vielleicht auch ein Stück weit.
Die Mutti.
Genau. Letztendlich ist meine Aufgabe jetzt nicht nur als Trainer Trainingspläne zu schreiben und die umzusetzen, sondern ich gebe eigentlich im Prinzip den Rahmen vor, auch für die Sportler, die jetzt im Heimtraining sind. Also wir haben ja die verschiedenen Olympiastützpunkte, wo die betreut werden. Und ich führe das dann mindestens einmal im Monat für 7 bis 10 Tage zusammen, je nachdem, wie das auch mit den Schulferien passt und so, damit die Athleten auf höchstem Niveau miteinander trainieren können. Ich will gar nicht sagen gegeneinander, aber sie kommen ja miteinander eigentlich voran auf ein höheres Level. Und da beispielsweise haben wir letztes Jahr so eine Nachwuchsserie gegründet, Bahnrad Nachwuchsliga. Das assoziiert man nicht sofort mit dem Job des Bundestrainers, aber es gehört eben doch irgendwie mit dazu, Rennserien zu schaffen, Wettkämpfe zu organisieren und das Ganze drumherum zu machen. Und es frisst mehr Zeit, als ich gedacht habe.
Wo steht denn Deutschland derzeit im Bahnradsport? Mit Blick auf Talente, stehen wir da gut da im Leistungssport?
Reden wir jetzt über Radsport und Bahnsprints oder über den deutschen Sport? Also grundsätzlich haben alle Nationen ein großes Nachwuchsproblem, gerade in Europa. Wir haben schon die Schwierigkeit, dass weniger Kinder zum Sport kommen. Wie gesagt, dass sie auch schlechter ausgebildet sind durch den Schulsport oder auch da, wo wir früher auf Bäume geklettert sind, macht man das heute mit der PlayStation.
Naja, viele Sportlehrer sagen, Kinder in der ersten, zweiten Klasse können keine Vorwärtsrolle. Und du denkst, bitte was? Keine Vorwärtsrolle. Das ist wahrscheinlich die Aufnahmeprüfung hier. Sportzentrum macht erstmal eine Vorwärtsrolle, bevor wir hier weiterreden.
Tatsächlich, ja. Das ist genau das Problem. Also wir haben weniger und die wenigeren, die wir haben, müssen wir auf einem niedrigeren Niveau übernehmen, als es vielleicht früher der Fall war. Und ich würde jetzt nicht sagen, wir stehen schlechter da als andere Länder, aber wir haben alle die gleiche Herausforderung. Wir müssen Sport attraktiver machen und da ist eigentlich auch das ganze Land gefragt, da mitzumachen, weil am Ende, wie gesagt, muss nicht jeder Olympiasieger werden. Aber was Sport einfach auch bringen kann, ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Disziplin, auch mit Härte mal umzugehen und auch mal mit einem Rückschlag umzugehen. Und das, finde ich, würde unserer ganzen Gesellschaft gut tun. Aber Sport, gerade der olympische Sport, genießt ja doch eher ein Schattendasein in unserem Denken. Und ich sag mal, im Bahnradsport ist das Schöne wieder, die Romantik, das ist eine Nischensportart. Das heißt, es gibt schon immer noch mal ein paar Leute, die dort mitmachen. Und die wir haben, muss ich sagen, wir sind jetzt im letzten Jahr zum Beispiel mal einen Weltrekord gefahren in der Juniorenmannschaft. Also da kommen schon von unten ein paar gute, die wir nachziehen können. Aber du siehst auch international, dass wir in Europa eigentlich zu wenig Starter haben. Und das wird langfristig ein Problem werden.
Also machen wir doch jetzt daraus einen Karriere-Podcast hier. Wenn radsportbegeisterte junge Menschen das hier hören, wie könnte der Weg zu dir gelingen? Über Verein, Sichtung, Sportschule?
Richtig. Also theoretisch, praktisch fängt man bei einem Verein an, Rad zu fahren. Und im Idealfall jetzt, wenn der Weg zu mir führen soll, sollte man natürlich einen Verein wählen, wo man auch mal auf die Radrennbahn kommt. Wobei das sich eigentlich von selber ergibt. Also die Gesamtausbildung beinhaltet ja, man fängt mit 10 Jahren grob an, Radsport zu betreiben. Das heißt nicht, dass man nicht auch mit 13 anfangen kann, aber im Schnitt ist das so dieses Einstiegsalter. Und fährt dann auf der Straße, dann fährt man mal Mountainbike und dann fährt man im Idealfall auch mal auf der Bahn, wenn denn eine in der Nähe ist. Und die Wettkämpfe werden dann natürlich, ich sag mal, ein Stück weit hochklassiger. Und dann gibt es Sichtungsrennen, nennt sich das, also Veranstaltungen, wo man im Prinzip starten kann und wo ich dann da bin, wo auch meine Kollegen aus dem Ausdauerbereich da sind. Und man gesichtet werden kann. Ja, also das ist schon der Weg. Und wenn man dann gesichtet wird und wir jetzt erkennen, da ist ein gewisses Talent vorhanden oder entsprechende Ergebnisse oder wie auch immer, das setzt sich ja auch aus weichen Faktoren so ein bisschen zusammen. Ich habe manchmal Hünen, die sind mit 16, sehen die schon aus wie Männer und dann hast du ein halbes Hähnchen daneben, weißt aber eigentlich, okay, der hat vielleicht sogar mehr Potenzial, das dauert halt einfach noch ein bisschen. Das sind, sage ich mal, dann noch meine Aufgaben, das zu erkennen und dann entsprechend die Talentteams oder Kader in den Juniorenklassen zusammenzustellen.
Ich hatte ja in der vergangenen Episode Yogalehrer Silvio Fritsche bei mir zur Vorbereitung auf die MSR, die 300 Kilometer Mecklenburger Seenrunde, weil er sagt, du schaffst die 300 Kilometer, na klar, durch körperliche Vorbereitung, aber noch fast viel wichtiger ist die mentale Fitness, also der Willen, bis ins Ziel zu kommen. Wie hast du denn damals deinen Fokus auf Sieg gestellt? Habt ihr so Mental Coaches gehabt oder habt ihr Schach gespielt oder wie?
Schön wäre es gewesen oder schön wäre das, wenn unser Sportsystem auf dem Level wäre, dass man da mit Psychologen wirklich konsequent arbeiten könnte. Das gibt's aber nicht, weil auf dem Niveau können wir finanziell einfach nicht arbeiten. Also es gibt doch da nicht so die Möglichkeiten. Aber ich habe eben sehr partizipiert von einem Trainer, der auch nicht nur jetzt die sportliche Leistung im Blick hatte, sondern mich auch versucht hat, charakterlich zu formen, um mir klarzumachen, dass das einfach auch ein harter Kampf ist, dort hochzukommen. Und der mich auch gefordert hat, indem er nicht nur erwartet hat, dass ich zum Training komme, sondern indem er auch wollte, dass ich mir Gedanken mache und einfach auch dieses Gewinnenwollen rübergebracht hat, dass ich auch überhaupt erst verstanden habe, was meint denn der und wie geht denn das? Und dann wächst man da so ein bisschen rein. Da gibt es, glaube ich, auch nicht den einen Weg, so lerne ich gewinnen. Ich denke aber schon, dass es wirklich hilft, auch klare Ziele zu setzen und die auch ja auszusprechen. Ich hatte letztes Jahr 3 Jungs, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, also ich mache immer so Kadergespräche und so weiter und so fort. Und dann kamen die, ja, wir würden gerne mal zu dritt mit ihnen sprechen. Und okay, ja, was habt ihr denn vor? Also ich hatte schon so eine Ahnung und ja, wir wollen Weltrekord fahren. Uff, okay, das ist erstmal ein Statement. Und von 16, 17-jährigen Buben erstmal eine Nummer. Und dann habe ich gesagt, okay, wie habt ihr euch das vorgestellt? Und die hatten schon einen ganz guten Ansatz. Und dann habe ich gesagt, okay, ich helfe euch dabei. Und ich bin auch der Meinung, wir können das wirklich schaffen. Am Ende hat es geklappt. Wir sind Weltrekord gefahren, sind Weltmeister geworden. Und ich fand es geil, dass die das Ziel auch in dem Alter so mutig formuliert haben, auch nach außen. Und das klappt nicht immer. Ja, aber mit einer klaren Zielstellung im Kopf hat man schon bessere Karten als ohne.
Weil man ja im Leben vielleicht auch mal so ein paar Sachen zurückstellen muss, wenn man dieses Ziel hat. Man muss bereit sein, diese Dinge dann zurückzustellen. MSR dieses Jahr Thema für dich? Bist du dabei?
Dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Ich habe immer so einen Rhythmus von 2 Jahren. Also ich bin jetzt 2019, 21, 23 gestartet. Ich denke mal, dass ich den Rhythmus beibehalten werde. Zumal dieses Jahr durch das Training und die Olympischen Spiele, die ich auch noch zum Teil mit vorbereiten darf, doch der Umfang einfach so groß ist, dass ich es zeitlich nicht ganz hinbekomme.
Okay, Max, die Wahrheit ist, ich habe dir vorhin meine Zeiten gesagt von der MSR, du hast so einen Schreck gekriegt und du brauchst einfach nochmal ein Jahr zur Vorbereitung, oder?
Genau so ist es, ja. Also gut, die MSR, das ist, finde ich, auch sehr schön, das ist ja kein Rad drin in dem Sinne, sondern es geht ja wirklich auch da ums Ankommen. Und ich habe sozusagen 2019 und 21 oder 22 jeweils einen Ironman gemacht und das war natürlich die ideale Vorbereitung, eben auch für den Kopf, das was wir eben hatten, sich selber aushalten zu müssen. Und ich finde so, nach 8 Stunden, da kommt dann so die Situation, wo man ja sich selber nochmal neu kennenlernt, mit sich selber ins Reine kommt oder auch nicht, aber ins Gespräch auf jeden Fall. Und da ist es fast egal, wie weit ich nach 8 Stunden gekommen bin. Nach 8 Stunden fängt bei mir zumindest immer so das an, dass ich wirklich nur noch ich bin. Und wo andere vielleicht meditieren, fahre ich dann einfach und halte mich selber aus. Und das ist gar nicht so einfach. Also MSR ist schon sportlich, aber lauf mal einen Marathon hinten drauf. Dass wenn du dann dein eigenes Körpergewicht tragen musst und dann weiß man auch, warum 86 Kilo verdammt schwer sind.
Du hast ja gesagt, eure Bahnräder, die sind ja sehr spartanisch, verzichten ja auf allen möglichen Schnickschnack. Auf welchen Schnickschnack verzichtest du dann an dem Rennrad, wenn du auf der Straße unterwegs bist? Oder gibt's da Dinge, wo du sagst, nee, das brauche ich und das brauche ich nicht?
Also ein Reifen und ein Reifenheber. Ich hatte gerade erst vergangenen Samstag mit meiner Trainingspartnerin die schöne Situation, dass sie Hochprofilfelgen fährt und einen Ersatzschlauch mit hatte, ohne Ventilverlängerung.
Was machst du denn da?
Ja, genau, was machst du denn da? Also diese Kleinigkeiten, auf die achte ich schon. Mhm. Ja, wenn ich jetzt also mein Rad hübsch herausgeputzt habe, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich das Seil ins Ziel bringe. Ja, grundsätzlich habe ich ein ganz normales Carbon-Rennrad, ja. Und da gibt's jetzt nichts Besonderes dran. Also ich habe gerne mein Ersatzmaterial dabei, dass ich mich auch selber retten kann. Zur MSR nehme ich auch 2 Reifen mit zum Beispiel. Und ansonsten habe ich eine ganz einfache Pumpe. Bei einer MSR habe ich auch noch vielleicht so eine Kartusche mit CO2 mit, dass man schneller aufpusten kann. Aber ansonsten nichts Besonderes. Immer genug zu essen und genug Geld für eine Kugel Eis.
Das klingt gut. Ja, hast du mal, ich meine, ihr als Radsportler seid ja ohnehin gewöhnt, mit Helm zu fahren. Hast du mal diese Halskragen-Airbags probiert? Diese Helme, die sich beim Sturz ganz schnell aufpusten? Habt ihr das mal probiert oder fährst du lieber mit dem Klassiker?
Nee, also habe ich tatsächlich noch nicht probiert und doch wenig davon gelesen, gehört, dass das jetzt ein überzeugendes Argument wäre, das auszuprobieren. Aber grundsätzlich fahre ich immer mit Helm. Ja, kann ich nur jedem raten und empfehlen. Und ich glaube, mittlerweile ist das auch gängig geworden, ja, dass man darüber nicht mehr diskutieren muss.
Das wollte ich jetzt auch nochmal eigentlich allen Podcast-Hörern und Hörern nochmal auf den Weg geben. Also tragt Helm, gerade jetzt und eigentlich so im Übergang Winter, Frühling, weil es ist immer diese Gefahr, dass ihr über den Lenker geht, aus vielerlei Gründen. Ob es ein Kienappel ist, eine vereinste Piste, schnelles Ausweichmanöver wegen einem Ast auf der Piste. Also ganz schnell passiert es und kommt urplötzlich, so ist es mit dem Helm, dann eben nur die verstauchte Hand. Und ohne Helm nicht auszudenken. Also überwindet euch und rauf mit dem Pott. Kannst du eigentlich noch so in Ruhe radeln und schaust den Vögeln beim Zwitschern zu oder machst du die ganze Zeit so Fight? Also ich habe das Problem, ich kann nicht langsam fahren, weil ich immer denke, also du brauchst jetzt da einen 30er-Schnitt oder so. Also denn immer einen Kampf gegen diese imaginäre Uhr. Wie ist es bei dir? Kannst du entspannen?
Also, jein. Ich kann schon entspannen, aber auf meine Art. Also ich könnte zum Beispiel auch niemals rollen lassen. Das ist einfach so drin, dieses regelmäßige Treten. Dass ich kann auch, wenn ich mit dem Stadtrad an der Spree entlang eier, es ist dieses einfach nur dahin rollen, das funktioniert nicht. Ich muss jetzt nicht schnell fahren, aber ich muss wenigstens fahren und treten. Und das möglichst gleichmäßig. Und ich bin auch so ein Typ Rhythmus. Wenn ich immer einen Rhythmus gefunden habe, dann fahre ich eben auch bis an die Ostsee und dann geht das. Und ich habe auch so das Glück, das nennt man vielleicht auch Talent. Ich trete auch, wenn ich jetzt 4 Wochen nicht auf dem Fahrrad gesessen habe, setze mich drauf, sagt mir die Messkurbel 50-50 links und rechts. Und das ist halt einfach drin. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt so auf den Schnitt um ihn gucke. Ich gucke dann schon eher auf die Leistung und die Trittfrequenz. Und vor allem auch auf die Herzfrequenz. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wer langsam fährt, fährt später schnell. Das ist so, weil man erstmal wirklich ein paar Grundlagen bilden muss und dann kann man auch später schnell fahren. Und wer immer nur am Anschlag ist, wird am Ende langfristig nie schnell fahren. Und gerade wenn man mal eine MSR fahren will, ist es gar nicht so schlimm, wenn man da mal einen 25er-Schnitt stehen hat, aber dafür von der Herzfrequenz im richtigen Bereich ist, der da um die 130 liegen sollte.
Hör auf, jetzt kriegen gerade ganz viele einen Schreck. Ich sage, macht euch keinen Kopf, wenn er nur einen 25er Schnitt hat. Ich kenne viele, die würden einen 25er Schnitt hier haben und gut aufgeben. Ja.
Mit dem Rennrad, die Rennradfraktion versteht mich schon. Und also wirklich, bei uns war immer das Motto schon, auch als Kinder, die Geschwindigkeit setzt sich zusammen aus Trittfrequenz und Herzfrequenz. Diese zwei Parameter, die hat jeder am Rennrad, wenn er sich damit beschäftigen möchte. Und das kostet auch kein Geld, ein Trittfrequenzmesser und ein Herzfrequenzmesser. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt trainieren gehe, Fahrradfahren gehe, nennt sich das ja jetzt nur noch bei mir. ich habe zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit oder die Durchschnittsgeschwindigkeit gar nicht angezeigt. Sondern ich gucke halt wirklich auf den Leistungswert, auf die Trittfrequenz und aufs Herz. Und der Rest ergibt sich dann irgendwann mal. Und ich steige auch ab und weiß manchmal gar nicht, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Ich bin halt 3 Stunden gefahren. Und dann, klar, irgendwann sagt mir Garmin schon, das waren jetzt heute 85 Kilometer und morgen waren es 92. Das macht aber keinen Unterschied, weil die Zeit zählt eigentlich.
Das sind die wertvollen Tipps vom Speichenalarm von einem Weltmeister. Kriegst du so nicht zu kaufen. Max, machst du daneben noch irgendwas anderes? Außer, du hast ja schon trainieren gestrichen, nennst es jetzt nur Fahrradfahren. Aber so wie Modelleisenbahn, tanzen oder bouldern? Oder bleibt dafür gar keine Zeit?
Ich habe 3 Kinder und bin manchmal auch der Taxifahrer.
Ja, okay. Machst du denn, wenn du die MSR machst, die auch so zum Fun-Ding? Also ich fahre immer mit meinem alten Bulli, fahre dann so auf den Campingplatz in die Nähe, hole mal einen Grill raus, wird gegrillt. Der Trainer in dir würde sagen, habe ich da jetzt gerade Bier gesehen? Jungs, aber ganz schnell weg, ja. Nein, aber wir machen es echt lustig. Und du sagst, bei dir fängt die Party schon in Cottbus an.
Ja, also ich bin jetzt, weil es so viel Spaß gemacht hat, ist beim letzten Mal mit dem Rad einfach direkt hingefahren, die 270 Kilometer. Hab da auch die Landschaft genossen und ich kann das auch ganz gut mich mal selber aushalten. Gerade eben auch, wenn man sonst immer Sportkinder und die eigenen Kinder, man hat immer Menschen um sich rum und ich kann mich auch ganz gut wirklich mal alleine beschäftigen. Bin mit dem Rad hingefahren, aber spricht natürlich nichts dagegen. Ich habe allerdings tatsächlich mal den Fehler gemacht bei meiner ersten MSR. Habe ich abends auf dem Festplatz zu viel Bier getrunken. Gar nicht des Alkohols wegen, sondern es war wahrscheinlich Radler, teilweise vielleicht auch alkoholfrei, aber ich habe so viel getrunken, dass meine Zellen so aufgeblasen waren, dass ich am nächsten Morgen, als wir um 5 Uhr losgefahren sind, und es war recht kühl, auf den ersten 100 Kilometern wahrscheinlich 5 oder 6 Mal pinkeln musste und dann jedes Mal eine Wettfahrt wieder an meine Gruppe machen musste. Mhm. Und das war dann, ein bisschen viel. Also wenn, dann trinkt das Bier schon um 4.
Ja, Mensch, so schnell fliegt die Zeit. Total super gemütlich bei dir. Wir könnten noch schwatzen, aber wir müssen ja Fahrrad fahren. Alle Infos zu Max, wo ihr ihn auch klamottenfrei auf dem Rad sehen könnt. Ästhetik pur, die Kunst, ich sag's euch. Und Dinge, die wir heute besprochen haben, findet ihr wie immer unter speichenalarm.de. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren, wenn ihr wollt. Ja. Lieber Max, mach's gut. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und ja, hab Spaß und Glück bei all dem, was du noch vorhast mit dir und uns.
Ja, danke. Also gleichfalls und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal wieder bei der MSR.
So, und ihr an den Lenkern, fahrt vorsichtig, seid nett zueinander, grüßt, ja, und denkt dran auf euren Touren, wenn ihr mal die Bahn nehmt.
Mit dem Fahrrad nicht in ersten Wagen.
Das war Speichenalarm, der Podcast von und mit Alexander Diek und Gästen als kleine Anleitung zum Glücklichsein. Eigentlich könnten wir den Podcast auch Resilienz auf dem Rad nennen, spricht sich aber irgendwie doof. Ach, wir bleiben bei Speichenalarm.de.
Wenn euch was auf dem Herzen liegt, irgendwo der Radrucksack drückt, könnt ihr gern schreiben an alex@speichenalarm.de. Und gern auch abonnieren. Ich schmeiße jedem persönlich die neue Folge in den Kasten. Versprochen.